Albert fragt, liebst du ihn? Da wird sie ernst. Sie habe herausgefunden, dass ihr Leben, wie es bisher war, nicht richtig sei. Unser gemeinsames Leben war nicht richtig? Fragt Albert. Unser Leben war schon richtig, antwortet sie, aber meines nicht. Wie kann das sein? Ruft Albert aus. Du bist doch ein Teil unseres Lebens, oder bist du das nicht? Darauf antwortet Esther nicht, und er fragt noch einmal, liebst du ihn? Sie sagt, wir sind nicht das einzige Ehepaar, das sich scheiden lässt, Albert. Wie lange sie diesen Studenten schon kenne, fragt er. 1,5 Monate, antwortet Esther. Ob 1,5 Monate nicht viel zu kurz seien, um eine so weitreichende Entscheidung zu treffen, fragt Albert. Sie solle an die Mädchen denken. Sein Argument, jedenfalls dessen erster Teil, sticht nicht. Esther und Albert haben einander vor 11 Jahren im Flugzeug von Sri Lanka nach Wien kennengelernt und nach einer Woche haben sie geheiratet. Er war neben ihr gesessen, was meiner Meinung nach nur als Zufall bezeichnet werden kann, denn immer sitzt in einem Flugzeug irgendjemand neben irgendjemanden. Esther aber hatte gemeint, es sei Fügung, und in Fügung, dies hatte sie dem damals liebevoll zweifelnden Albert dargelegt, sei inbegriffen, dass die Ehe ewig halte, über den Tod hinaus, denn wie das Wort sage, sei diese Verbindung gefügt worden, wo und von wem auch immer, auf alle Fälle, aber von Höherem. Sie hatte das gesagt, sie, nicht er. Albert hatte gefragt, wie sie das wissen könne. Da hatte sie geantwortet, sie spüre es. Erklären könne sie es nicht, und hatte gegengefragt, ob er es denn nicht auch spüre, worauf er geantwortet hatte, ja, er spüre es auch, aber es war nicht die Wahrheit gewesen. Als Augenarzt glaubt Albert an inneres Sehen nicht. Nun erinnerte er sie. »Du hast damals behauptet, es ist eine Fügung, dass wir im Flugzeug nebeneinander gesessen sind. Du warst es, du, Esther.« Sie legte ihren Kopf an seine Brust und schluchzte, »Verzeih mir, Albert, ich war damals so jung, verzeih mir, ich wünsche, dass ich immer das Richtige tue, aber ich verstehe die Welt nicht.« Ich möchte nicht weiter ins Detail gehen, zumal ich ja nicht Zeuge dieses Gespräches war, sondern nur mitgehört habe, was Esther Daniel davon erzählte. Sie erzählte sehr detailreich. Es ließ mich daran denken, wie Dame Ingeborg Novak den Inhalt eines Spielfilms erzählt, nämlich so, dass man weiß, es ist ein Spielfilm und nicht das Leben, weswegen man getrost heiter bleiben darf, wenn gemordet wird. Ich habe meine Meinung inzwischen übrigens geändert. Esther verfügt erstens sehr wohl über die Gabe des Misstrauens, zweitens auch über die Gabe täuschungsabsichtlicher Lüge. Sie weiß genau, was sie will. Und sie weiß, welche Strategie sie bei wem einsetzen muss, um ihre Ziele zu erreichen. Was sie von Daniel will, weiß ich aber nicht. Ich sehe durch die Blätter meiner Memoiren hindurch, wie du wieder einmal die Stirn runzelst. Wer immer du auch sein magst, Männlein oder Weiblein, Franke oder Tiroler, Metzgermeister oder Computertechniker, verheiratet oder ledig, Protestant oder konfessionslos, Raucher oder Nichtraucher, jung oder alt. Und ich glaube zu wissen, was du denkst. Der Kater mag diese Frau nicht. Ich entgegne, das ist zwar wahr, heißt aber nicht, dass ich ihr nicht recht gebe. Ich unterstütze ihr Vorgehen sogar. Wenn du es selbst nicht längst geahnt hast, werde ich dir auch sagen, warum. Mein Daniel, das muss ich mir leider eingestehen, und ich versichere dir, Dame Ingeborg Novak sieht es ähnlich, unser Daniel ist ein Zauderer. Er ist einer, der nicht weiß, was er will. Einer, der, wenn er weiß, was er will, nicht weiß, wie er seinen Willen durchsetzen soll. Einer, der, wenn er weiß, was er will und auch weiß, wie er seinen Willen durchsetzen könnte, sich nicht traut, es zu tun. Einer, der, wenn er weiß, was er will und auch weiß, wie er seinen Willen durchsetzen könnte und sich traut, es zu tun, dennoch erst einen Dritten aufsucht und den fragt, ob richtig ist, was er will, und wenn derjenige sagt, das könne er nicht beantworten, was ja die einzig korrekte Antwort ist, noch einmal von vorne anfängt und sich wieder fragt, was er eigentlich will. Dass Daniel so einer ist, darin besteht die Sorge seiner Tante und darin besteht meine Sorge. Er weiß nicht genau, ob er Geschichte und Philosophie studieren soll. Er weiß nicht genau, ob er wirklich über Antoine de Saint-Just eine Hausarbeit schreiben will. Er weiß nicht, ob er auf Charme oder auf Charisma setzen soll. Er weiß nicht, ob er sich an Yvonne und Julius rächen soll oder nicht. Und wenn, wie, zögert aber, an Julius Toyota einen Schaden anzurichten. Und vor allem weiß er nicht, ob er Schriftsteller werden soll, kann, will. Es würde leicht für mich sein, ein Dutzend ähnlicher Beispiele aufzuzählen, und ich glaube, dir, der du bis hierher meine Memoiren gelesen hast und seinen Charakter studieren konntest, würden noch weitere einfallen. Deshalb habe ich mir immer gewünscht und wünsche es mir immer, dass Daniel jemand findet, der für ihn entscheidet. Denn das eben kann er nicht. Eine Entscheidung treffen.